ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Musiker Thomas D. ist zu Gast, ganz allein. Kommst du dir einsam vor? Fehlt was?
Ach du, das ist eine interessante Mischung aus, manchmal fühle ich mich wie der einsame Wolf. Mhm. Und manchmal fühle ich mich aber auch mit allen verbunden. Und deswegen ist Solo eine interessante Abwechslung zu den Fantas. Allein Solokünstler zu sein, halte ich für ganz, ganz schwere Last, weil du alles nur mit dir ausmachen kannst. Aber ich habe eben auch meine Band, wo wir zu viert immer gesagt haben, wenn andere gegen uns waren, was wissen die denn schon? Da kann man sich gegenseitig unterstützen und stärken. Und das kann man natürlich als Solokünstler nicht. Aber dafür kann man machen, worauf man Bock hat.
Hast du dann bei deiner Arbeit, du sagst, du kannst tun und lassen, was du willst, alle Freiheiten?
Ja, doch, tatsächlich alle Freiheiten. Weil ich habe ja auch keinen Erfolgsdruck. Ja, weil mit den Fantas läuft super, nach 37 Jahren immer noch. Und ich bezeichne das, was ich solo mache, gerne als Privatvergnügen.
Ja, aber wenn es mehr hören, stört's dich auch nicht.
Nein, stört mich nicht. Ich war schon immer gerne berühmt und ich dachte auch schon immer, es ist immer gut, hört lieber unsere Musik oder meine Musik. Weil ich stehe auf meine Sachen und ich finde auch, dass wir mit dem Fantas eine große Qualität haben, die man gerne hören darf und teilen. Aber sein Glück davon abhängig machen, das führt nur ins Unglück.
Trotzdem hast du ja bei den Fantas, weiß ich, ist es dann so Michi Beck, der nochmal sagt, so, hier, da müssten wir nochmal ein bisschen was dran schrauben. Fehlt dir so diese zweite Meinung oder holst du dir die irgendwo anders für deine Soloalben?
Ja, sagen wir mal so, also dadurch, dass man eben keine zweite Meinung einholen muss, wird es eindimensionaler. Aber dafür hat es auch eine Spur, auf der es fährt. Ja, wenn man sieht, gut, ich habe jetzt auch 13 Jahre gebraucht seit meinem letzten Album, aber weil ich ja auch keinen Druck habe und es nicht machen muss, sondern einfach nur aus Jux und Dollerei und aus einem tieferen Plan raus. Jede Platte von mir, jede Soloplatte hat so eine Vision, so eine Mission. Und bei den Fantas sind es aber vier Leute, die sich auf was einigen müssen. Und dieser Prozess dauert wesentlich länger, ist wesentlich aufreibender, führt aber zu einem Ergebnis, was vielleicht dann auch umfassender, runder ist. Vielleicht sagen wir einfach runder. Während meins eher so geradlinig nach vorne ist von den Fantas, so geht es in alle Richtungen. Mhm. Ähnlich wie unser altes Logo mit der vier und dann vier Pfeile in jede Richtung einer. Das symbolisiert eigentlich uns. Jeder hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber wenn wir zusammen sagen, das ist okay, dann decken wir tatsächlich alle Seiten ab. So, ne? Schön als Bild zu sehen. Und ich gehe einfach dahin, wo ich Bock habe. Allerdings habe ich jetzt natürlich durch die KBCs, durch meine Soloband, nochmal eine musikalische Note dazu bekommen, die ich selbst nicht leisten kann. Und für die ich auch sehr dankbar bin. Also da kommt jetzt eine Farbe dazu, die mir hilft, vielleicht ein bisschen mehr in die Breite zu gehen, wenn man das Bild weiter so spinnen will.
Die KBCs, deshalb ist das, finde ich, immer so ein bisschen unsauber, wenn man sagt, das ist ein Soloalbum von dir. Du spielst ja eben nicht alle Instrumente selber ein. Dieses Zusammenspiel mit den KBCs finde ich halt, das passt halt auch wirklich 1A. Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden?
Ja, da ist was Schönes gewachsen in den letzten Jahren. Das hat angefangen mit tatsächlich dem Schlagzeuglehrer meines Sohnes, der eigentlich so ein Rocker ist und gesagt hat, ich habe hier eine Platte, die musst du hören. KBCs, das ist ja bestimmt auch so ein Rockding. Aber ich mag ja auch Rock. Und irgendwann habe ich sie aufgelegt, als ich mein Tor streichen musste. Oder eigentlich die Mauer um mein Tor rum. Und obwohl ich ja handwerklich sehr... Das mache ich ja gern, so Arbeit mit den Händen, aber Streichen gehört wirklich nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten. Das ist so wahnsinnig. Stumpf. Ja, irgendwie schon. Also man will ja keinem Maler zu nahe treten, aber boah, nee. Aber gute Musik hilft. Und ich dachte, was habe ich denn? Da lege ich mal die KBCs auf. Und das Schöne war ja, dann fängt diese Musik an und sie erstmal kein Rock, ist okay, ist ja egal, aber es kommt kein Sänger und kein Rapper. Es kommt keiner, der dir sofort einen erzählen muss.
Oder anstrengend, solche Leute.
Echt. Nervig sind die. Und dann kommt, lange nicht. Ich so, geil, guck mal, der fängt nicht gleich an. Und dann kam der gar nicht im ersten Stück. Ich so, wow, die haben ein Instrumentalstück als erste Nummer gemacht. Dazu brauchst du Eier. Und dann war die zweite Nummer auch instrumental und die dritte auch. Und ich so, sag mal, da ist ja gar kein Sänger. Oh, dann könnte ich ja der sein, der dich voll labert. Und so ist der Gedanke entstanden.
Gut. Und Ich habe mich ja gefragt, welche Songs schaffen es eigentlich auf deine Alben? Ich könnte jetzt auch ganz unverschämt fragen, sind das die, wo die anderen drei bei den Fantas den Finger heben und sagen, nee, den machen wir nicht?
Ja, ich habe bei den Fantas tendenziell schon immer am meisten Ideen, die dann aber auch abgesägt werden teilweise, weil sie nicht ganz ankommen. Aber bei dem Album jetzt gab's, ich glaube, von dem Titelstück Neocortex eine Strophe, die habe ich schon so lange gehabt. Die war aber damals, glaube ich, auch schon für Solo, bin mir nicht sicher. Also meistens sind Sachen, die ich für die Fantas schreibe, auch nicht Solo zu gebrauchen. Und für das Album Neocortex gab's da lag so eine Idee zugrunde, dass man so eine Psychotherapiestunde, eine musikalische Psychotherapie macht. Das heißt, du gehst rein, legst dich auf die Couch und Dr. Day erzählt dir, wie es aussieht, anstatt dass du ihm erzählst, was ja bei einer normalen Psychotherapie eher so rum ist. Habe ich gesagt, nee, ich erzähle euch jetzt mal, wie es aussieht im Leben. Natürlich nicht so ernst gemeint wie jetzt gerade. Aber wenn man am Ende einer Platte das Gefühl hat, man ist mehr mit sich selbst im Reinen, dann das wäre das große Ziel. Das war das große Ziel. Und ich finde, ich habe es sogar erreicht. Zumindest wenn ich mir die Platte durchhöre, fühle ich mich danach besser. Und angefangen mit Federleicht, indem wir eintauchen in das Hier und Jetzt. Dann über so wichtige Themen für mich, wie unser Denken funktioniert, eben bei nur Mut. Dass man, wenn man sagt, keine Angst, ist das ein schlechterer Rat, als wenn man sagt, nur Mut, obwohl man ja das Gleiche eigentlich ausdrücken will. Oder Mutterliebe, Vaterstolz. Da muss ich auch 50 Jahre alt werden, bis meine Frau mir erklärt hat, dass es nicht Mutterliebe und Vaterliebe ist, die du willst als Kind, sondern du suchst den Vaterstolz, weil die väterliche Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Der Vater sagt, wenn du so bist, mein Sohn, dann mag ich dich. Dann bin ich stolz auf dich. Und deshalb suchen wir als kleine Kinder das innere Kind in uns, will die Anerkennung und die Liebe. Und wenn man das weiß, dann kann man vielleicht aufräumen in sich und sagen, okay, warum verhalte ich mich so oder so? Vielleicht, weil ich die Mutterliebe wollte damals und mir angeeignet habe, mich so zu verhalten. Oder weil ich den Vater stolz wollte. Und so ein Thema habe ich auf der Platte. Das heißt, das sind Sachen, die für die Fantas eh ausscheiden.
Ich habe es extra mal rausgesucht. Den stammesgeschichtlich jüngsten und mit etwa 90% der Oberfläche größten Teil der menschlichen Großhirnrinde, den nennt man Neokortex. Und das erklärt mir zumindest das Internet so. Und Neokortex heißt dein neues Album. Du hast gerade schon gesagt, das ist so eine, was ist es, eine wissenschaftliche Arbeit in Musikform?
Sagen wir mal eher eine innere Reflexion unseres Menschseins. Und Neocortex fand ich einfach einen coolen Namen. Ich hatte echt 10 Jahre keinen Namen für dieses Album. Da dachte ich, egal, jetzt heißt es halt der Neocortex. Klingt irgendwie geil, aus dem kann man drüber reden. Aber der Teil des Großhirns, der jüngste, der eben für Bewegung, für Analyse und wir sprechen ja auch, ich habe ja Worte, ich benutze Worte, die gehen ja erstmal an den Verstand und ich will aber trotzdem ein Gefühl erzeugen. Also ist keine verkopfte wissenschaftliche Abhandlung. Das würde man das würde ich mir nicht anmaßen. Außerdem funktioniert das nicht. Ich will mit Musik natürlich ein Gefühl erzeugen. Aber trotzdem irgendwas erzählen. Und ich glaube, es ist genau die Mischung aus dem, wenn die Musik wirkt, dann kommen die Worte noch woanders hin. Das ist sehr erstaunlich. Schafft nur Musik, dass die Worte, die eigentlich durch unseren Verstand analysiert werden und dann in ihre Schubladen gepackt aufgrund von unserem Wertesystem, mit Hilfe der Musik doch zum Herz kommen. Und da will ich natürlich hin.
Wow, das sind auch starke Worte, weil es gibt ja dann auch immer so einen Plattentext dazu, ne?
Ja,
da steht
Waschzettel.
Dann, genau, da steht dann bei dir eine persönliche und inhaltlich dichte Auseinandersetzung mit dem menschlichen Sein.
Schön,
sind das deine Worte?
Nö, das hat die Promo-Abteilung geschrieben. Hat sie aber gut erkannt.
Fand ich auch, aber du hattest es, finde ich, gerade ein bisschen noch schöner formuliert. Ach, aber wahrscheinlich muss man es dann in einen Satz packen. Aber du erzählst ja, also das ist ja dann wirklich schon so die persönliche Note, schon ziemlich viel in den Songs von dir so, ne? Was dir dann halt auch wichtig ist. Also
Ja. Für mich ist natürlich Musik was sehr Persönliches. Und wenn ich den Leuten was sagen will, dann kann ich nur von mir reden. Es gab einen ganz wesentlichen Moment bei dieser Albumentstehung, als ich irgendwann mal im Tourbus dem Andi diese jungfräudigen und noch in der Entstehung befindlichen Texte vorgerappt habe, im Andi und den anderen auch. Und da sagte der Andi einen Satz, ich glaube, der hat mich 10 Jahre oder 5 Jahre stagnieren lassen. Er sagte, weißt du, wie das klingt? Das klingt wie einer, der weiß, wie es geht und mir sagt, was ich alles falsch mache. Und das ist ja genau das, was du nicht willst. Mhm. Ich will niemandem sagen, wie es geht. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Texte nochmal zu analysieren und sagen, guck mal, wenn ich ein Du sage, dann zeige ich mit dem Finger auf jemanden. Wenn ich ein Ich sage, dann rede ich über mich. Aber dieses Ich ist auch in dir. Du bist auch dieses Ich. Und man ist vielmehr eingeladen, jemandem zu folgen, der über sich erzählt. Und dann habe ich angefangen, einfach mehr auf meine Geschichte zu gehen. Und ich sage bei Mutter, Liebe und Vater, du bist das dritte Kind, erinnere dich, wir blicken zurück. Was hat deine Familie gemacht? Deine Familie hat dir Sicherheit und Freiheit geschenkt, die deine beiden erstgeborenen Brüder für dich erkämpft. Um einfach mal, ich war das Nesthäkchen, ja, ich hatte es natürlich leichter. Ja. Die Großen, mit 8 Jahre Unterschied zu meinem mittleren Bruder, das heißt, da oben wurden sich die Hörner abgestoßen und ich bin dann so mehr durchgelaufen. Und das, indem ich das reflektiere, einfach nur auf mich bezogen, kann jemand anders, der zum Beispiel auch der Zweite- oder Drittgeborene ist, sicher das auch mit assoziieren und sagen, ja, stimmt, so ging es mir auch. Und so lernt man vielleicht mehr über sich selbst, wenn man die Geschichte eines anderen hört, als wenn der andere sagt, du musst das und das oder solltest oder könntest. Das sind alles, da kommt das Ego und sagt, wo.
Das entscheide immer nur ich.
Ja.
Die Platte geht, finde ich, gleich mit so einem richtigen Bam-Effekt los. Du hast den Song Federleicht schon erwähnt, meine schlanke 7-Minuten-Nummer. Mit Liedermacher-Legende Reinhard May. Wie hast du das hinbekommen?
Ein Traum wird wahr. Ein Traum wurde wahr. Ich dachte am Anfang schon, und das Lied ist auch, die erste Strophe ist entstanden. Das sind so Momente, die kann man schwer beschreiben. Das ist, wenn die Kreativität, wenn es reinhaut. Und dann kommt diese Strophe und dann hatte ich diesen Refrain und dachte, den Refrain kann ich nicht singen, den muss jemand anders singen. Und dachte damals schon, eigentlich muss das Reinhard May singen. 10 Jahre lang habe ich mich nicht getraut, ihn zu fragen.
Ernsthaft?
Ja, weil wir uns 1992 bei Heute Die, Morgen Du, so einer Veranstaltung in Frankfurt, so ein großes Konzert im Fernsehen, ganz groß, Eurovisionssendung gegen Ausländerfeindlichkeit, habe ich den Backstage getroffen. Und ich war ja der durchgeknallte Dida Thomas. Ja? Ich hatte so eine Zipfelmütze auf in Ocker, genauso wie mein maisgelbes Outfit mit der kurzen Hose. Oder die sollte kurz sein, war aber 8 Nummern zu groß. Renn da runter und sehe Reinhard May, spring Reinhard May an und sag, Reinhard, ich bin Riesenfan von dir. Und er wie so Wing Chun-mäßig wendet sich so seitlich zurück und sagt, mein Sohn ist auch ein großer Fan von euch. Und dahinter stand sein Sohn und ich wurde dann so Blitzableiter, dann seinem damals, glaube ich, 7-jährigen Sohn die Hand geschüttelt und dachte mir, der hasst mich. Der muss ja denken, ich bin bescheuert. Und deswegen habe ich mich nicht getraut. Und als ich dann letztens, wirklich Ende Januar, im Studio stehe und diesen Song aufnehme, komme ich halt wieder zu diesem Refrain und weiß erneut, ich kann das nicht singen. Also ich kann es schon, aber es ist nicht dasselbe. Und dann habe ich die Nash angerufen, die Mama von den Fantas quasi, ja, unsere Chefin der Promo-Etage. Ich gesagt, Nash, Reinhard May muss diesen Refrain singen. Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, ich habe noch eine Woche Zeit, nämlich heute am besten. Kannst du mir einen Kontakt machen, kann der irgendwas? 4 Stunden später, ich saß abends dann vorm Fernseher, war am Zocken. Und dann kriege ich eine Message, eine SMS oder eine WhatsApp von Nash und sie schreibt nur, Reinhard ist dabei. Der hatte noch nicht den Song gehört. Das war seine Nash, ist zu ihm rein. Aha. Der war auch gerade im Studio, weil der hat auch eine Platte gemacht jetzt, eine Soloplatte mit, ich glaube, 83 oder wie alt er ist. Und dann kam seine Nash rein und hat gesagt, du, Thomas D. will, dass du einen Refrain singst. Und er hat gesagt, mach ich. Wow. Stimmt. Und als ich mit ihm kommuniziert habe, allerdings immer nur über unsere 2 Mädels, ja, weil der Mann hat kein Smartphone mehr, der braucht sowas nicht, der ist frei von diesen Dingen, dann hat er mir schreiben lassen, dass er sich an unser erstes Treffen erinnert damals. So, oh Gott. Und ich habe tatsächlich eine Version von Erbarme dich, einen Song von Reinhard May gemacht mal für einen Sampler, die er so toll fand, dass er gesagt hat, seit unserem ersten Treffen und vor allem durch deine wunderbar gefühlvolle Version von Erbarme dich, habe ich dich eh ins Herz geschlossen. Oh Gott, oh Gott. Boah. Und ich dachte 10 Jahre, der hasst mich. Wie komisch, ne? Was man sich so ausmalt. Leute, wie ich in dem Song sage, nur Mut. Mal fragen kostet nichts, selbst den Schwaben nicht.
So, und du bist ja eigentlich kein Schisser.
Nein, aber da war ich echt so ehrfürchtig. Und jetzt ist dieser Traum echt in Erfüllung gegangen.
wenn ich sage, dass in einigen Songs kommt es mir so vor, als hätte es sowas Resümierendes. Interpretiere ich da zu viel rein?
Ich bin 57.
Gut, ist das Leben ja noch nicht vorbei.
Nein, aber wenn ich was sage, dann kein Scheiß. Also da muss ich schon, ne? Und dann greife ich natürlich auf mein Leben zurück, auf meine Lebenserfahrung oder auf meine Erfahrung insgesamt, was ich erlebt habe. Vielleicht klingt es deshalb so ein bisschen, auf jeden Fall, obwohl ich würde auch nicht sagen, dass er retrospektiv klingt.
Nee, dass du so ein bisschen zusammenfasst mal so, was alles so gewesen ist.
Ja. Ja gut, in der Nummer kurz zu mir sowieso, da rede ich über mein Leben.
Absolut.
Das ist natürlich ein Resümee, klar, wenn man eine Rede hält, dann bezieht man sich hauptsächlich auf die Vergangenheit, weil keiner weiß, was die Zukunft so bringt. Deswegen hat es vielleicht ein resümierenden Charakter. Ich dachte auch lange, dass das meine letzte Soloplatte ist, meine letzte ultimative Soloplatte.
Dachtest du lange, weißt aber jetzt, dass es nicht so ist?
Ja, seit gestern. Das ist echt wirklich wahr. Gestern habe ich gedacht, der Künstler, der muss, das ist eine emotionale Sache. Weil das ist ja auch ein Aufwand. Und wenn du dann sowas hast und die erste Inspiration ist getan, dann fängt die Arbeit an. Dann musst du das Ding zu Ende bringen. Und das war jetzt eine lange Arbeit, vor der ich mich auch lang gedrückt habe, nachdem da am Anfang diese Inspiration war. Und dann hilft's nur noch, A, einen Abgabetermin zu haben, wo ich sage, da muss es fertig sein. Und B,
Druck.
Und der Gedanke ist, das mache ich nie wieder. Das mache ich jetzt noch einmal. Und dann ist Schluss. Und dann ist diese Befreiung, diese Geist am Ende. Oh, endlich. Und dann machst du die Studiotür zu und denkst im nächsten, das könnte ich als nächstes machen. Oh, ich habe da schon so ein paar Ideen.
Es gibt so den frühen Pablo Picasso mit seiner blauen Periode, Johnny Cash, die Zusammenarbeit am Ende mit Produzent Rick Rubin. Künstler werden immer so mit ihrem Schaffen in so ein wenig einsortiert. In welcher Schaffensphase steckst denn du so eigentlich?
Ich befinde mich gerade in einer Lebensphase, wo ich das Gefühl habe, also natürlich eine große Dankbarkeit für das, was ich bisher erleben durfte und dass die Karriere, die mir zuteil wurde, auch eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, denen ich so teilweise so viel gebe mit meiner Musik. Und habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade an einem Punkt komme, wo ich mich geistig noch mehr versuche, also zu entwickeln oder mehr zu mir zu kommen. Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt erst zur Ruhe und komme immer mehr zu mir und ruhe mehr in mir. Und das mit 57 erst. Man sagt ja, ich glaube, mit 40 wird der Schwab klug. Aber das war bei mir. Also,
hat gedauert.
Hat gedauert. Ich immer noch so ein umtriebiger Kerl mit Hummeln im Hintern und kann mich jetzt erst mal 15 Minuten auf den Kissen setzen und gegen die Wand gucken oder aus dem Fenster und ohne ständig im nächsten Moment zu sein. Also das ist so eine Phase der, wie nennt man das? Erleuchtung. Nur Spaß. Also das zu sich, das in sich Ruhens.
Mhm. Bist du ernster geworden in der Musik?
In der Musik? Ja, denke ja. Oder nicht?
Doch, habe ich auch das Gefühl.
Du hast das Album gehört. Ich kann das schwer beurteilen. Ich habe ja extra noch.
Ja, aber das klingt immer so, wenn man sagt,
aufgenommen.
Bist du ernster geworden? Klingt so, als wäre das eine totale spaßlose Veranstaltung. Ja, ne? Das ist es nicht.
Aber ich finde auch, das Leben ist ein Geschenk, ist total positiv. Neocortex ist eigentlich auch lustig. Dann habe ich noch zwei Nummern, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo ich versucht habe auch, wo ich gesagt habe, kann nicht nur, das ist dieses Tiefe, diesen Bauch, dieses diese Wolke der Esoterik oder das, keine Ahnung was, des Sinnsuchenden. Ich glaube, das ist eine gute Bezeichnung. Sondern wir müssen auch Spaß haben. Wir wollen Spaß haben und ich will auch Spaß haben. Ich will auch auf der Bühne Spaß haben, aber ich will auch auf der Bühne Gefühle teilen, die mir wichtig sind. Und ich habe versucht, auf dem Album so ein bisschen die helle Seite oder die leichte Seite nicht zu kurz kommen zu lassen. Aber die tiefe Seite ist stärker.
Also du bist, deine Musik ist nicht ernster, streichig, sondern die ist tiefer.
Das empfinde ich auch so. Ich habe schon das Gefühl, ich bin an eine Essenz gekommen, die ich mit 57, wo ich denke, so, das will ich jetzt sagen. Und das ist halt nicht mehr die da.
Ja, aber
das war halt damals, war halt, hat es halt gereicht, einen guten Witz zu reißen. Das reicht mir jetzt nicht mehr.
Gut, gibt es denn irgendwas, was du heute musikalisch dann nicht mehr machen würdest? Die da würdest du jetzt nicht nochmal rausbringen, ja, verständlich. Aber ja, ich erinnere mich auch an irgendwie so ein Metal-Geschrammel mit Knorkator oder irgendwie sowas.
Da wäre ich immer noch offen für. Ne, Knorkator, wir haben uns nochmal nackig gemacht, der Stumpen und ich. Herrlich, das sind einfach tätowierte Männer, die nackt im Studio stehen. Jederzeit Stumpen, jederzeit.
Oh Gott.
Nein, dafür bin ich auch, für Rock bin ich auch noch nicht so alt. Ich liebe das. Ich habe auch mit so einem Goku damals so eine kleine Rockband gehabt. Oder wir mit Mega 4, mit den Fantas. Also da bin ich schon auch affin. Mein Endziel, wenn ich ein alter Mann bin, mit einem langen weißen Bart.
Der ist kurz jetzt gerade und grau erst.
Ja, der muss noch ein bisschen. Und dann würde ich gern Gitarre spielen können. Ich arbeite seit ein paar Jahren dran, es klappt null. Mhm. Und singen. Und würde in einer Bar stehen, sitzen. Stehen wird dann auch schon schwierig. Und Lieder singen von einem einfachen Menschen mit seinen Gefühlen. Das wäre so ein, das ist ein Endziel von mir.
Wow.
Das fände ich richtig geil.
Ich drück dir die Daumen.
Dankeschön. Aber leider durch Daumendrücken allein kommt es nicht.
Das stimmt. Ich kann aber nicht liefern.
Ich habe meine Tochter dazu verpflichtet, mir Gesangsunterricht zu geben. So. Also ich fange an.
Sehr gut. In welcher Lebensphase bist du so? Also
Kinder sind groß, Hund ist tot.
Das
ist alles. Nein. Alter, das ist ein Riesenschritt.
Aber du bist weniger Papa, so.
Ja, man ist weniger Papa und man ist wieder mehr ein Paar. Hm. Mann und Frau finden sich wieder. Das ist auch nicht vielen gegeben, weil man natürlich, wir haben nur zwei Kinder, aber es ist trotzdem ein Business, was hauptsächlich die Frau sehr beschäftigt, ist ja klar. Der Mann muss ja noch ab und zu raus in die Welt und die Welt erobern. Und jetzt kommt die Phase, wo wir zwei wieder, wir machen viel Urlaub zusammen, Pärchenurlaub, es ist voll schön, wieder eine Zweisamkeit wieder zu entdecken. Das habe ich zweimal wieder gesagt. Wieder, sich wieder zu finden, sich wieder zu finden. Das ist eine schöne Phase. Der Hund ist tot, das war hart, aber ich hatte 25 Jahre mindestens einen Hund. Meistens eigentlich fast zwei oder bis acht. Oder einmal 12, aber das ist egal, das waren Details. Und nachdem der letzte gestorben war, letztes Jahr, hat mir das so das Herz gebrochen, dass ich gesagt habe, ich will das nie wieder fühlen. Aber das wird nicht lange halten. Meine Frau sucht schon nach Golden Retriever. Jeden Tag zeigt sie mir welche im Internet. Und da haben wir gesagt, wir wollen aber jetzt erstmal auch in Urlaub dieses Jahr, in dem die Fantas jetzt nicht spielen, oder zumindest bis Ende des Jahres, auch mal für uns nutzen, um noch ein bisschen die Welt zu sehen. Das ist jetzt die aktuelle Phase. Ich bin nach Hamburg gezogen vor eineinhalb Jahren mit der Familie, wegen der Familie. Habe in der Eifel aber noch den Mars, mein Landgut. Und war da jetzt auch letztens nochmal. Das ist auch schön. Ich liebe das Land. Hamburg ist schon auch eine Perle. Schöne Stadt. Man hat irre Vorteile in der Stadt, die man auf dem Land nicht hat.
Aber es klingt so ein bisschen steifer auch. Als seine Kommune in der Eifel, jetzt das großstädtische Leben in Hamburg.
Ja, man hat zum ersten Mal eine Tür, die man zumacht und dann kommt da nicht ständig einer rein. Wenn ich morgens nackt in meine Küche kam, konnte es sein, da stehen irgendwelche fremden Leute. Das war mir ja egal, das war meine Küche, kann ich ja nackt rumlaufen. Aber meine Frau fand es nicht so geil, dieses Fehlen der Privatsphäre. Mhm. Und da bin ich halt einfach anders gestrickt. Und jetzt weiß ich aber auch, wie schön es ist, wenn man eine Wohnung hat, die man für sich hat. Und wenn man Gäste haben will, lädt man sie ein. Und wenn man nicht will, dass wenn es an der Tür klingelt und man will nicht aufmachen, macht man nicht auf. Das sind also auch, das ist auch eine andere Phase jetzt in meinem Leben tatsächlich.
Das heißt also, es ist nicht Rote Flora und nicht Hafenstraße in Hamburg?
Nein, 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 nein. Wir leben im schönen Viertel mit Kopfsteinpflaster, Alleen, großen Bäumen und diesen Häusern mit diesen Verschnörkelungen außenrum. Ist richtig schön. Reicht natürlich auch nicht für ein Haus. Mein Konto, es ist eine Wohnung.
Okay, lass uns einen schnellen Nord-Südwest-Check machen. Was bei dir noch übrig geblieben ist, so über die Jahre, Franzbrötchen oder Butterbrezel?
Oh, die Butterbrezel, aber muss vom richtigen Bäcker sein. Nicht jeder Bäcker macht eine gute Brezel.
Willst
auch
du
nicht im Schwabenland. Nee, das würde ich nie tun.
Okay.
Ihr wisst genau, wo ihr eure Lieblingsbrezeln holt.
Dann habe ich Blom und Voss oder Daimler.
Ich bin ja ein bodenständiger Mensch. Ich bin ja, während der Michi hat den Bootsschein, der Smudo ist in der Luft unterwegs. Ich bin am Boden geblieben. Also fahre ich natürlich Automobil, vielleicht Wohnmobil. Aber aufs Meer zieht es mich nicht, deshalb bleibe ich dann beim Daimler.
Gut, Lapskaus oder Maultasche? Gibt vielleicht auch einen veganen Lapskaus.
Das stimmt, habe ich noch nie probiert und werde ich wahrscheinlich auch nicht. Die Maultasche ist eine wunderbare Erfindung.
Gut, ja. Auch ohne Fleisch übrigens. Ne?
Gibt's, na ja, bei mir ohne Fleisch, ja. Danke. Aber auch gerne angebraten und ich bin ja Vegetarier. Deswegen haue ich mir sie auch angebraten in der Pfanne mit Ei. Ist immer ein schnelles und echt geiles Gericht.
Elbe oder Neckar?
Okay. Da muss ich jetzt gestehen, da ist die Elbe natürlich wirklich schön. Also da stinkt der Neckar ab dagegen.
So, dann habe ich noch bewusst so gewählt, FC St. Pauli oder Stuttgarter Kickers.
Da sprichst du ja mit dem absoluten Fußball-Nicht-Fan.
Ich weiß.
Deswegen möge der Bessere gewinnen.
Ah, was für salomonische Worte. Ein Musiker zu fragen, welche Bedeutung Musik hat, das ist immer ein bisschen gewagt, weil es könnte auf so eine Ein-Wort-Antwort hinauslaufen. Ich versuch's mal in S-Werns, Leute. Bei Thomas D., Musik ist für dich dein Leben, gebe ich jetzt mal vor.
Danke, da hast du ja schon die Antwort geliefert.
Ja, das ist ja immer so.
Also Musik ist ja, das ist ja, ich sage auch manchmal, das ist heilig. Weil Musik das einzige Ding ist, was ich kenne, was so mit dir schwingt, was so nah an dir aus der Seele sprechen kann. Musik kann dich zum Weinen bringen, zum Lachen, es kann dich trösten. Sie kann dich trösten, sie kann dich abholen an dem Punkt, da ist der Sänger vielleicht schon Jahrzehnte tot und du hörst einen Song und der spricht dir aus dem Herzen. Der Killing Me Softly ist die wunderbarste Beschreibung, also dieses Lied, was sagt, mit jedem Satz erzählt er mein Leben. Woher kann der das wissen? Und das ist, weil uns Menschen alle die gleichen Gefühle verbinden. Wir kennen den Schmerz. Es mag beim einen der Verlust des Partners sein, beim anderen der Verlust des Hundes. Das ist für beide vielleicht der gleiche Schmerz. Wir kennen Freude, wir kennen Leid, wir kennen diese ganzen Gefühle aus unterschiedlichen Situationen. Aber wenn einer von einem Gefühl singt, dann schwingt das in dir, dann resoniert das, wie sagt man da, korrespondiert das Echo, du spiegelst es wieder, du findest dich darin wieder und das erlebe ich nur bei Musik. Und dann kommt ja der nächste Schritt, dass ich das beim Hören schon mein Leben lang oder zumindest seit ich dann angefangen habe, Musik für mich zu entdecken in Jugendjahren, jetzt und auch schon seit 35 Jahren diese Erfahrung macht, dass Leute mir sagen, deine Musik, der und der Song von den Fantas oder von Thomas D. Solo hat das bei mir bewirkt, was bei mir andere Musik bewirkt. Und ich dann quasi für die bin, was dann ein Marvin Gaye für mich ist. Und da haut's mir die Sicherung raus. Und das erfüllt mich mit großer Demut, Dankbarkeit. Und es ist auch eine Verpflichtung. Wenn ich das kann, und anscheinend kann ich das irgendwie, dann muss ich das auch machen. Und dann ist es auch da, und da kommen wir auch zum nächsten Soloalbum, weil das ist eigentlich scheißegal, ob ich da noch Bock drauf habe oder nicht. Da geht's nicht um mich. Da geht's darum, dass Musik gemacht werden muss, weil sie hilft, weil es gut ist, weil es etwas Gutes ist. Und selbst wenn ich dann denke, ich hätte schon alles gesagt, dann muss ich es halt nochmal anders verpacken. Ich kenne keinen anderen, der die Sachen so sagt, wie ich das sag. Also muss ich das ja wohl sagen.
Dann bin ich wohl wieder
dann
dran.
Dann bin ich, hab ich, genau.
Wann hörst du im Alltag Musik und wann bewusst auch nicht?
Also ich höre es ja natürlich sehr gerne im Auto. Autofahren ist ein wunderbarer Platz, um Musik zu hören für mich. Zu Hause dann auch. Ich finde auch beim Putzen der Wohnung ist Musik absolut, also ohne geht gar nichts. Also das ist richtig geil. Mit Kopfhörer auf und dann kann man auch mit dem Staubsauger mal so richtig, wie bei Queen, Augen to break free, geht man durch die Wohnung. Mache ich eher selten, aber ist schon vorgekommen. Ich höre auch, wenn ich joggen gehe, höre ich Musik. Beim Training höre ich Musik. Also Musik ist schon ein sehr großer Begleiter von mir und ich höre kein Deutschrap. Ich höre auch gar keine deutschsprachige Musik, ich höre eigentlich nur englischsprachige Musik und habe jetzt letztens Country für mich entdeckt. Das mag viele schockieren.
Moment mal, beim letzten Mal, als du hier warst mit dem Bär, da war der Bär schon auf dem Country-Trip.
Nee.
Und da hast du den schon da hast du den ausgelacht.
Ha, guck, jetzt bin ich auch in dem Alter. Es gibt wirklich wunderbare Country-Musik. Natürlich ist auch da die Latte der 0815-Liste ganz groß, weil das ja wie Volksmusik ist in den Staaten, aber es gibt ein paar grandiose Menschen, Sänger, Performer, auch inhaltlich unglaublich gefühlvolles Zeug. Ich bin aber auch ein großer Chili Peppers Fan nach wie vor. Die Foo Fighters ist eine der geilsten Bands. Dave Grohl ist der God of Rock and Roll, wenn Sie mich fragen. Und Marvin Gaye, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist mein All-Time-Favorite. Ich höre diese Platte, letztens mit meinem Sohn diese Platte gehört, die hat er aufgelegt dann, What's Going On. Seit ich 16 bin, höre ich diese Platte und sie spricht mir aus der Seele jedes Mal.
Ist Country schon so ein Guilty Pleasure für dich? Also irgendwas, was dir vielleicht im Ansatz peinlich sein könnte musikalisch, oder?
Ja, eigentlich, ja, wenn ich darüber spreche, denke ich schon, dass andere denken, sag mal, halt, jetzt den Verstand verloren. Aber das ist ja auch schon die Vorstufe zu diesem einsamen alten Mann mit dem langen Bart. Mhm. Das wird dann auch so Country-esque werden, sage ich euch. Aber nicht schlimm.
Wenn ich dich in der Kneipe sehe mit der
Gitarre?
Ja, genau.
Okay, das ist dann so eine Country-Nummer, so ein bisschen Johnny Cashig und so, yeah.
Gut.
Talk about life. Lass uns über das Leben reden. Was habe ich heute? Heute Morgen hatte ich eine Idee, das war geil. Ich blute aus. Das ist böses Blut. Nee, warte. Fuck, war falsch. Warte, sag's dir gleich. Ja. Da war ein geiler Double Rhyme, aber im Prinzip ist es sowas wie, ich blute aus. Das gibt böses Blut. Da kommt nichts Gutes raus. Egal, was man auch tut. Ding, yeah! Das ist doch schon der halbe Hit, Leute.
Was war dein letztes Konzert, das du besucht hast? Oder bist du kein Konzertgänger?
Oh doch, ich gehe eigentlich schon. Allerdings ist ein Problem, wenn ich auf Konzerte gehe, weil ich dann erkannt werde und die Leute dann anfangen mit mir Fotos zu machen. Und ich denke, sag mal, ich bin doch völlig, völlig falsch hier. Ich meine, ich bin doch Fan. Ich bin doch jetzt nicht Star, ich bin doch Fan. Aber die können das schwer urteilen und schwer differenzieren. Deswegen gehe ich eher selten. Ich wäre fast zu Clouseau gegangen, als er in Hamburg war. Das war voll lieb. An dem Tag habe ich erfahren, weil ich zufällig mit ihm getextet habe, dass er in Hamburg ist. Der hat eine grandiose Tour gerade laufen. Und habe es dann aber nicht geschafft, weil ich selber mit den KBCs im Proberaum war und zu spät rausgekommen bin. Den habe ich verpasst. Lass mich zurückdenken. Was war mein letztes Konzert? Oh Gott, schon ein Weilchen her.
Okay, bestes Konzert?
Ich fand Lucas Graham habe ich in Köln gesehen, da kam ich, das war das Geilste, weil ich stehe da und gucke Lucas Graham und denke, oh mein Gott, wie toll ist das, in einem kleinen Laden, zu einer Zeit, wo er hätte auch schon die Lanxess Arena füllen können, aber nein, er ist in die Music Hall, in Köln, in einem 2000er Laden, sag ich mal. Und hautnah dabei, voller Emotionen, Hälfte des Konzerts geweint vor Freude. Geh raus und einer trifft mich und sagt, Thomas D., wer ist Lucas Graham? Und ich so, ich war bis zu dem Zeitpunkt, war ich auf Lucas Graham, wer ist Thomas D.? Und da dachte ich, Alter, wenn ich so Gefühle in dem auslöse, wie Lucas Graham in mir, dann muss ich wieder solo auf Tour gehen. So hat das alles angefangen mit den KBCs. Okay. Durch den Wunsch, ich glaube, ich muss wieder solo auf Tour gehen. Also es war ein ganz grandioses Konzert.
Du brauchst also mehr solche Begegnungen.
Begegnungen erzählen die Geschichten, die dann nachher optional dann sich auf Platten wiederfinden oder uns prägen auch, ja.
Das stimmt. Wie intensiv hast du denn musikalisches Interesse in deiner Familie weitergegeben oder musstest du das nicht, weil das
Moment mal. Das Talent, das meine beiden Kinder besitzen, kommt nicht von mir. Ich kann ja nicht singen, hör mal. Ich kann kein Instrument spielen, aber
erstmal Interesse zu haben für Musik.
Ja, okay. Also meine Frau ist sehr musikalisch und da haben wir beide wahrscheinlich unseren Kindern schon früh, wir hören halt Musik. Dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das Problem ist ja, wenn du anfängst, deine Kinder auf dem Land, bist du ja eh nur Taxi. Dann hörst du erst deine Musik, aber sobald der Junge irgendwie anfängt, dann hörst du ja Kindermusik. Da musst du den ganzen Tag auf der Fahrt, auf jeder Fahrt immer den Kinderscheiß hören. Wenn er dann gut gemacht ist, okay, ja, dann fuchst man sich da ein bisschen rein. Und jetzt ist es nur noch, mein Sohn steigt ein, kann ich? Ja, okay. Aber kein deutscher Hip-Hop, das haben wir. Und dann manchmal drückt er mir doch deutschen Hip-Hop rein. Komm, nur ein Song. Und dann höre ich mir einen neuen deutschen Hip-Hop an, der ja durchaus teilweise sehr, sehr gut ist auch, Gottes Willen. Aber es ist halt einfach eine persönliche Sache. Wenn ich deutschsprachige Musik höre, dann fange ich an zu arbeiten. Dann kann ich mich nicht entspannen. Dann analysiere ich Texte. Dann denke ich, warum ist dem das eingefallen und nicht mir? Also das ist furchtbar. Ich kann mich dann nicht entspannen. Aber dann hören wir jetzt halt immer die Musik der Kinder im Auto, ist ja klar, die haben übernommen. Was meine Kinder von mir geerbt haben, ist diese Entspanntheit im Auftritt. Also wenn die auf die Bühne gehen, die machen beide auch schon so Performances, im kleineren noch, dann sind die da ganz entspannt.
Cool.
Also meine Frau wird sterben, wenn sie vor drei Leuten reden muss. Ist bei der schon vorbei, die ist da ganz schüchtern. Und den Mut haben sie vom Papa, aber das Talent haben sie von der Mutter.
Okay, wenn du, was du gerade gesagt hast, neidisch irgendwie Musik dann hörst und wieso ist dem die Zeile eingefallen und mir nicht, gibst du irgendwie einen Song, ob deutsch oder international, den du gerne geschrieben hättest?
Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, Lila Wolken zum Beispiel ist ja auch schon ein bisschen her, das ist einfach ein Knaller. Der Materia mit Jascha und Miss Platinum. Es ist einfach ein Knaller. So Hooks. Ich meine, Peter Fox hat auch ein paar echt Knaller-Dinger. Der kam ja dann mit meinem, ich glaube, mein Kennzeichen D kam ziemlich zeitgleich mit seiner ersten Soloplatte raus. Und der ist so steil gegangen, so abgeräumt, zu Recht auch, weil er halt einfach, Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein. Was hat da, ja, ein Gefühl zu treffen von dieser Stadt, die wirklich nicht meine Lieblingsstadt ist, weil sie auch so dreckig ist und so. Aber gleichzeitig hat er ja auch diese Hassliebe. Also war schon auch ein ganz großer Knaller. Clouseau hat auch eine große Fähigkeit, das haben wir uns ja dann Gott sei Dank zunutze gemacht.
Der mal einkassiert.
Genau, dann macht man mal was zusammen. Ja, also da gibt's auf jeden Fall ein paar, wo man so ein bisschen neidisch ist, aber ich freue mich ja für jeden. Es ist ja wirklich, es ist nicht leicht, einen Hit zu schreiben. Sonst würde es ja jeder die ganze Zeit machen. Und wenn es dann einer mal schafft, dann ist man zwar ein bisschen neidisch, aber man freut sich für den Kollegen natürlich, weil es sei jedem gegönnt, mal da nach oben zu gehen und sich das bisschen da zurückzukriegen, was die meisten ja in Jahren der Arbeit sich dann auch verdient haben einfach.
Und alles das, was du genannt hast, ist handgemachte Musik.
Oh ja.
KI-generierte Musik ist emotionslose Drecksmusik. Das sagt SWR1 Leute-Gast Thomas D.
Brauchst du noch was? Was habe ich das gesagt? Ja. Geil. Ich wollte gerade sagen, das könnte von mir sein. Oh, das wird dem KI gar nicht gefallen. Wenn die KI irgendwann mal die Macht übernimmt, dann werden sie mich darauf festnageln, Alter.
Wahrscheinlich. Wir müssen doch gerade so im Technikbereich, wirtschaftlich, müssen wir doch technologieoffen sein. Bist du das nicht?
Echt jetzt?
Du bist genervt von dem Thema.
Das Thema nervt mich schon. Alter,
was stört dich denn daran?
Ich am Tag mit Siri rum... Wie ich die beleidige, weil die mich nicht versteht. Was ist daran, ist überhaupt nichts intelligent. Null. KI redet mir, der ChatGPT redet mir nach dem Mund. Oh, du hast natürlich völlig recht. Hör auf, mich anzuschleimen. Ich will Fakten haben. Gleichzeitig brenne ich den Regenwald nieder oder irgendwas, weil der so viel Energie braucht, diese Maschine, nur um meine eigene Dummheit zu ersetzen. Ich habe das versucht. Die Ideenlosigkeit mit KI auszugleichen. Ich hab gesagt, schreib mal einen Fanta-Song, so im Stile von Zusammen und Joy, wo es um Freundschaft geht. Da kam eine Nazi-Hymne raus. Das war wirklich so, das war ganz, ganz unangenehm. Wir stehen zusammen und miteinander. Das funktioniert nicht. Natürlich hat es ein Einsatzgebiet, aber was gerade bei Musik und Kunst, das ist zum Beispiel die bildenden Künstler, die Grafiker, die waren ja die ersten, die dran waren. Ja, weil dann lässt du dir halt nicht mehr vom Grafiker deine Werbetafel kreieren, sondern von der KI. Die KI kopiert aber ja nur etwas, was schon mal da war. Wird also nichts Neues entstehen. Es ist immer nur ein Wiederverwerten einer alten Suppe. Und jetzt fängt die KI natürlich an, von sich selbst auch zu kopieren, weil sie ja auf andere KI-Sachen zurückgreift, die ja da auch wieder eine Kopie sind. Also wir drehen uns ewig eigentlich auf der Stelle und matschen die ganze Suppe immer nur neu zusammen. Wenn ein Künstler einen Song schreibt, dann hat er einen Beweggrund. There's a reason. Dieser Grund, den wird die Maschine nie verstehen, weil sie eben keine Seele hat, weil sie kein Herz, ich habe das Bedürfnis, ich kann nicht anders. Okay, dann schreibe ich einen Song, weil ich nicht anders kann. Ich kann natürlich der KI sagen, schreib einen Song, ja. Und es wird auch wahrscheinlich 98% der Leute da draußen reichen, weil da ist eine schöne Melodie und da ist ein bisschen Inhalt.
Okay.
Aber mir reicht es nicht.
Aber ich könnte jetzt dagegen halten, gerade im Hip-Hop, da greift ihr ja auch auf Dinge zurück, ja, die schon existieren.
Sehr gut argumentiert. Danke. Das stimmt. Danke. Und da muss ich auch sagen, ja, stimmt. Wir haben auch, ne, wir nehmen sehr, also wenn man es in Hip-Hop im Ursprung sieht, wurden Samples genommen aus alten Stücken und da haben auch schon viele gesagt, ihr klaut die Musik. Die Kreativität war ja, das dann neu zusammenzubauen und etwas Neues zu erschaffen aus dem Alten. Und man kann sich darüber streiten, was ist neu, weil es gibt 26 Buchstaben im Alphabet und die benutze ich auch. Ich erfinde keine neuen dazu. Die stimmt. Worte, die ich verwende, die gibt's auch schon alle. Also da wird auch meine Argumentation dünn. Aber trotzdem fehlt mir irgendwie die Seele. Und ich kann es schwer beschreiben. Und ich finde schon, dass etwas, was dich berührt, tief berührt, ob es ein gemaltes Bild ist, ein erschaffenes Kunstwerk, eine Bildhauerei, ein Song, ein Buch, da ist Seele drin. Und das ist die Seele des Künstlers. Und die schwingt mit dir. Und vielleicht bilde ich mir das nur ein, vielleicht ist es eine Rechtfertigung, um mich selbst, meinen eigenen Job zu argumentieren. Aber was ich bisher in dem Bereich von KI gesehen und gehört habe, war für mich kalter Kaffee, war für mich uninteressant. Und das gibt mir auch Hoffnung, weil ich schwöre dir, egal wie weit wir sind, wenn da ein Typ steht in der Ecke an der Straße und der hat eine Gitarre umhängen und der singt, und er singt mit Herz und mit Seele, wirst du stehen bleiben und es wird dich berühren und vielleicht wirfst du ihm einen Euro rein. Also das kannst du nicht ersetzen. So wie man jetzt zumindest noch auch keine Konzerte ersetzen kann. Aber was Spotify und Co. an KI schon in ihre eigenen Playlisten einschleusen und fluten, ist Wahnsinn.
Also ich habe es mir rausgesucht, bis zu 60.000 neue KI-generierte Songs tauchen täglich auf.
Täglich, Alter. Aber weißt du, was geil ist? Und das finde ich ja sehr geil. Instagram, Facebook und Co. wird sich selbst abschaffen, weil du nicht mehr... Was willst du denn, wenn du Insta guckst? Du willst am Leben der anderen teilhaben. Du willst andere Menschen sehen. Und wenn du nicht mehr weißt, oder eigentlich weißt, dass das, was du siehst, überhaupt nicht mehr reell ist, dann wird das ganz schnell fad. Das wird inhaltslos. Es wird, nee, nicht inhaltslos, sondern das macht keinen Sinn, das zu gucken. Ja, weil es ist ja nicht real. Und das ist meine große Hoffnung, dass die Leute dann aufhören, ihr Leben vor diesem Bildschirm zu verbringen, da reingucken jeden Tag, um sich diese kleinen Dopamin-Pushers zu holen, sondern da mal drüber gucken über Handy und sagen, da ist die richtige Welt. Wow, okay, da passiert zwar wesentlich weniger, aber dafür ist das, was da passiert, noch echt.
Aber ganz schnell Fahrt, also dafür haben wir es ja jetzt auch schon eine Weile, ne? Also so richtig schnell, ja, also es wird Fahrt
so ein,
vielleicht.
Zwei Generationen werden wir verlieren an Insta und Co. Das ist halt so.
Aber lass mich nur einmal bei dem Punkt bleiben. KI gibt ja auch Menschen vielleicht die Möglichkeit, die nicht so ganz musikalisch sind, Werke zu erschaffen. Schmälert das dann Talent von Leuten wie dir?
Nee, ich bin ja auch nicht sehr musikalisch. Tatsächlich, die Fantas haben sie auch.
Du hast ja irgendwie kein Gabe Instrument.
Ja, ich habe anscheinend, ja. Aber als wir mit den Fantas angefangen haben, haben wir auch, keiner kann ein Instrument spielen und wir haben auch Computer benutzt, wurde uns ja dann noch davor gehalten. Da dachten die Leute auch, wenn du auf Enter drückst, kommt da der Song raus. So denkt man jetzt ja auch. Sagt der KI, mach mal einen Song über SWR-Leute und dann kommt da ein Song. Ja, da kommt ein Song raus. Aber du kannst die KI bestimmt auch so benutzen, dass du wesentlich mehr Input reingibst. Oder ich hatte letztens eine Diskussion mit einem, der macht Werbemusik, und der hat dann gesagt, ich habe hier ein Album, da habe ich ganz viel selber gemacht, da habe ich an jedem Song einen Tag gesessen. Da gucke ich nur rüber. Kriegertext hat 9 Monate gedauert, ich bezeichne das als Geburt. Ich habe die letzte Platte jetzt in 10 Jahren gemacht. Komm hier nicht mit. Ich habe mich echt angestrengt. Ja, natürlich kannst du sagen, okay, pass auf, ich habe die Gitarre selber eingespielt. Jetzt bietet mir die KI eine Bassline dazu an. Und die kann ich dann nehmen oder ich kann sie auch wieder slicen und hinschieben und habe eine Art Inspiration bekommen, die ich dann aber wieder als Künstler umsetze. Ja, aber warum hast du nicht einen Bassisten genommen? Mit dem dich ins Studio gesetzt und ihr fühlt das Gleiche und da entsteht was einfach aus dem Moment ist. Ich bin da vielleicht auch sentimental oder nostalgisch, romantisch veranlagt, dass ich denke, das würde einen eklatanten Unterschied machen. Der Unterschied ist sicher nicht eklatant. Und ja, ich gebe dir recht, wenn jemand seine Kreativität nicht zum Beispiel, wenn er kein Instrument spielen kann, aber er hat eine Vorstellung und er benutzt dann die Technik, ist das sicher legitim. Aber nicht, ja, ich mach mal einen Song, der soll über Liebe sein. Sondern dann will ich schon eine genauere, da muss man schon ein bisschen mehr ran. Weil das ist dann arbeiten lassen. Das hat dann nichts mit, ich habe ein Talent, aber ich kann es nicht umsetzen. Da brauchst du gar kein Talent für.
Also wenn ich einen Song über SWR1 Leute haben möchte, ich würde dich fragen, glaube ich.
Ach, danke.
Sehr gern.
Es wird nicht billig.
Ja, das befürchte ich. Du kannst ja auch, wie ich finde, so ziemlich den Lauten machen, ne? Für Zivilcourage, gegen Rassismus, gegen Hass im Netz, gegen Rechtsextremismus. Das finden ja dann auch nicht immer alle geil.
Stimmt, die Rechtsextremisten und die Hass im Netz verteilen.
Ja, die finden es ja nicht so gut. Wie gehst du da mit Krawall, der dir entgegenschlägt, um?
Also erstmal, ich bin ein sehr harmoniesüchtiger Mensch und ich will auch blöde Kommentare nicht lesen. Und ich habe so tolle Fans, dass ich so viele gute Kommentare habe, wenn ich sie dann mal lese. Aber meistens halte ich mich da raus. Ich lese auch meine eigenen Interviews, die ich gemacht habe, nicht gerne, weil ich mache sie ja. Das heißt, ich benutze das Netz eigentlich eher in eine Richtung. Ich stelle was rein.
Zu senden.
Die anderen können sich dann da ihren Senf dazu abgeben, wenn sie wollen oder nicht. Aber in seltensten Fällen setze ich mich dann damit mit dem Echo auseinander. Und ich merke schon, dass mich sowas verletzt. Ich will verstanden werden, ich will geliebt werden. Aber das kriegt man natürlich nicht überall. Deswegen halte ich mich da wenig auf. Also der Hass im Netz und was auch hier Männer über Frauen schreiben, das kann ich so überhaupt nicht verstehen, wie man so drauf sein kann. Das ist mir so fremd, dass ich mich auch gar nicht damit beschäftigen will, weil ich lebe nicht in dieser Welt. Ich würde nicht, wenn früher war es schon so mit den Fantas, wir sind die einzig Coolen auf dem Planeten und alle anderen sind scheiße. Und dann habe ich mal Campino getroffen. Und der hat dann so gesagt, hey, I heard you talk shit about us. Das war auf dem Highfield Festival auf so einer Treppe. Sagt er wirklich, sag mal, ihr habt Scheiße über uns erzählt. Ich so, Schluck, was? Echt? Und er so, pass mal auf. Es gibt sicher Sachen, auf die sind wir nicht stolz. Aber es gibt bestimmt bei euch auch ein paar Sachen, auf die seid ihr nicht stolz. Du Scheiße, da hat er recht. Und wir sind Kollegen, wir machen doch beide Musik. Also warum sollten wir uns gegenseitig
ans Bein pinkeln?
Ja, und da wurde mir so klar, wie recht der hat. Was für ein Schwachsinn, eine andere Musik, nur weil ich sie nicht höre oder nicht mag, öffentlich schlecht zu finden. Was ein Schwachsinn. Der Mann hat, die Band hat ein Jahr oder hier 10 Jahre an einem Album gearbeitet. Und du sagst, nee, das ist scheiße. Nee, du kannst sagen, es gefällt mir nicht. Du musst es aber auch gar nicht hören. Du musst dich doch gar nicht damit beschäftigen. Das ist ja das Schöne bei Musik. Bei Politik sieht's anders aus. Kannst scheiße finden, wirst trotzdem von ihr regiert.
Das stimmt.
Also da kommst du nicht drum rum. Aber bei Musik kannst du dann hör doch andere Musik. Aber Leute, die dann ihren Hass über Sachen, die sie nicht mögen, im Internet auslassen. Also das ist just bad energy. Wie geht's dir, wenn du was schlecht findest, geht's dir dann besser? Das glaube ich nicht. Deswegen, warum sollte man sich mit dem Schlechten beschäftigen? Weil es doch nur zu weiteren schlechten Gefühlen führt. Es ist eine Art von Energie. Man kann da auch ein pseudogutes Gefühl rausziehen, weil man denkt, so, dem habe ich's gezeigt. Aber das ist kein Glück, meine Freunde. Das ist nur eine andere Form von Verbittertheit, wie heißt denn das?
Ja, Verbittertheit.
Ja? Ja? Klingt auch komisch. Ich benutze diese Worte selten, wie du merkst.
Ja, spricht für dich.
Ja. Ich bin lieber on the sunny side und versuche wirklich das Positive zu fördern, weil das alles dein, erstmal hast du dein Gefühl für dich. Das ist auch das Schöne, wenn du Leute mit Hass triffst und die wieder weggehen, denkst du, der hat es die ganze Zeit. Ich habe den gerade nur 5 Minuten so erlebt. Gott sei Dank. Ich kann jetzt wieder gut drauf sein, aber der hat es sein Leben. Also erstmal vergiftet er sich selbst. Und als nächstes vergiftet er natürlich auch seine Umwelt, weil er diesen Hass raustut. Und wir wissen alle, dass schlechte Laune ja schneller
sich verbreitet
als gute Laune. Deshalb versuche ich mich dann nicht so sehr damit zu beschäftigen. Mag ein bisschen das Pfauenprinzip sein, Kopf in den Sand oder weggucken, das ist auch nicht immer richtig, also das ist überhaupt nicht richtig. Aber in die Konfrontation gehen, das führt nur zu an eye for an eye makes the world go blind.
Was ist mit Kritik positiv oder negativ an deiner Musik?
Das ist eine sehr interessante Sache. Da hat mir Smudo sehr geholfen. Weil der Smudo hat mich, ich war sehr verletzt, wenn die Fantas, also früher, wenn es da Kritik gab. Mhm. Und für uns natürlich immer zu Unrecht, weil wir finden unser Zeug ja geil. Ja. Aber,
denk ich mal.
Und er hat gesagt, nein, das ist schön, weil das bringt dich weiter, weil du lernst etwas, was du selbst ja noch nicht wusstest, nämlich, dass es auch eine andere Sicht gibt auf das gleiche Ding. Und wenn du die mal einnimmst, kannst du vielleicht verstehen, was der meint, wenn sie fundiert ist, die Kritik. Und dann weißt du, stimmt, so habe ich es gar nicht gesehen. Ja, ich muss es jetzt in Zukunft nicht so sehen, aber da fällt mir auf, es gibt diese Seite. Und das bringt dich weiter in deinem Schaffen. Das lässt dich lernen. Da lernst du mehr als durch Schulterklopfen. Aber gern habe ich es ja nicht.
Gut, wer hört schon gerne negative Kritik gern? Ein Song mit Reinhard May, check. Wow. Hat SWR1 Leutegast Thomas D. auf seiner To-Do-Liste abgehakt. Was steht denn da wohl noch so drauf? Hast du da noch so ein paar Größen, die gerne bei dir mitsingen, mitmachen dürften?
Die Bucketlist. Lustigerweise gab's die gibt's nicht so im Vorhinein, sondern da entsteht ein Song und dann denkst du, oh mein Gott, wäre das geil.
Aber Reinhard May war 10 Jahre drauf.
Ja, aber eben auch erst, nachdem der Refrain da war. Und ich so, das müsste eigentlich Reinhard May singen, Alter. Und der war vorher nicht so, irgendwann mache ich mal einen Song mit. Ich wurde sehr beschenkt, als André Heller auf uns zukam. Mhm. Und weil nämlich sein Sohn, der Ferdinand, der Left Boy, der auch angefangen hat, Musik zu machen, gar nicht wusste, dass sein Vater auch schon Musik gemacht hat. Und dann hat der André Heller gesagt, ja, jetzt muss ich mal meine Platte neu aufnehmen. Und da hole ich mir mal so ein paar junge Künstler. Und hat mich gefragt. Und ich habe 2, 3 Stücke mit ihm oder auch für ihn nochmal aufgenommen. Und da waren wir dann auch in seinem Haus an irgendeinem See.
Gibt's viele?
Ja, in der Schweiz.
Genf?
See. Genfer See. In Österreich. Keine Ahnung.
In einem Bergenland.
In einem schönen, See. Da hat er so ein kleines Studio gehabt. Da hat er so ein Haus gehabt. Auch so, das ein Garten hat er da, es war wundervoll. Und er ist ein großer Künstler. Und er hat auch diese Sprache, die ich so bewundere, wo so viel Poesie drin ist. Also den zu treffen war wirklich eine ganz große Nummer. Da bin ich sehr dankbar für. Und dann haben wir mit dem Fantas haben wir uns ein paar Träume verwirklicht, die vorher auch keine Träume waren. Wir haben einfach sein erfunden. Mhm. Und als das Mudo dann singt, es könnte alles so einfach sein, sagen alle, oh, das klingt ja wie Grönemeyer. Wir sagen, was soll denn das heißen jetzt? Klingt wie Grönemeyer, das ist Mudo. Und dann hat uns das so aufgeregt. So, also wenn ihr denkt, dass es wie Grönemeyer klingt, dann soll doch Grönemeyer den Refrain singen. Und dann haben wir Grönemeyer angerufen und der sagt, ja, mach ich, kein Problem. Genauso wie Reinhard May. Das sind Ehrenmänner, meine Damen und Herren. Das sind Menschen, das sind ganz große Kollegen. Da heißt es nicht, was kriege ich dafür? Mhm. Und wie viel zahlst du? Da heißt es, du brauchst mich, ich bin da. Und das ist die größte Ehre, die mir zuteil wurde, wenn du Menschen gefragt hast, die sagen, klar. Ohne Fragen.
Ohne Wenn und Aber.
Natürlich mache ich das gerne.
Hast du denn noch als Musiker große Ziele? Oder, also das klingt ja so bei dir, das ist alles so im Fluss und was sich als nächstes ergibt, kann ich doch jetzt noch nicht wissen, so. Aber ist jetzt nicht irgendwie was, auf das du was du anstrebst?
Also ich möchte ja nicht über ungelegte Eier reden.
Ja, doch, mach mal.
Aber ich als nächstes mache ich mein persönliches Tabaluga. Das finde ich noch eine ganz große Nummer und ich habe da schon was in der Hinterhand. Also Musik für Kinder mit einem Wert, um ihnen Werte zu vermitteln, in schönen Geschichten. Das ist ein Traum noch. Und dann die Nummer mit dem alten Mann mit dem langen Bart und also Gitarre spielen und singen lernen. Das mit dem Gitarre spielen lernen habe ich mir jetzt schon zwischendrin, weil ich, oh Gott, ich glaube, der kippt, der Traum. Alter, 4 Griffe, seit 2 Jahren übe ich 4 Griffe. Aber egal, vielleicht brauche ich nur 4 Griffe.
Haben bei einigen Bands gereicht.
Ja, ne? 3 sogar nur. Und nachdem ich ja gerade meine letzte ultimative Solo-Platte gemacht habe und dann angefangen gerade vielleicht an die nächste zu denken, jetzt haben wir ja mit den Fantas erstmal die letzte Tour, der letzte Bus, dann werden die Fantas 40, also da ist ja auch noch einiges eigentlich auf dem Programm, auf Zettel. Deswegen will ich mir jetzt mal nicht zu viel vornehmen, aber ich bin natürlich, du hast angefangen hier mit Musiker Thomas D.
Ja.
Ich weiß gar nicht, aber im Musiker schreibe ich, in offiziellen, wenn hier steht Beruf, dann schreibe ich da Musiker rein. Persönlich würde ich mich, glaube ich, eher als Poet bezeichnen. Und diese Poesie, diese einfachen Worte, die von Herz zu Herz gehen sollen und von Herzen kommen, das ist meine Berufung, glaube ich. Und das werde ich machen, bis ich nichts mehr mache.
Poet, stark. Okay, dann ich entschuldige mich für den Musiker.
Das ist eine Ehre, wenn du Musiker sagst. Aber Werner, der kein Musik, der kein Instrument spielen kann und nicht singen, den Musiker zu nennen, das ist schon auch ein bisschen
gewagt. Okay. Das heißt aber, dann gibt es demnächst so ein Gedichtband von dir?
Oh, mein Wort ist auf jeden Fall was zum Hören und nicht zum Lesen.
Okay.
Das geschriebene Wort funktioniert anders. Und ich bin ein Künstler des gesprochenen Wortes. Also den Gedichtband könntest du haben von meinen Texten, aber der hätte nicht die gleiche Wirkung. Deswegen werde ich meine Texte wahrscheinlich sprechen. Ich könnte mir auch vorstellen, ich mache zum Beispiel meine Lesung mit meinen Texten. Also ganz ohne Musik. Mhm. Und man setzt sich hin und man erzählt nur. Ich habe ja jetzt hier meine aktuelle Nummer. Kurz zu mir zum Beispiel habe ich letztens noch auch mal a cappella vorgetragen. Also das wirkt dann auch nochmal ganz anders.
Das ist wohl wahr. Jetzt habe ich eigentlich bei mir nur noch Silke Hämmerle stehen.
Oh.
Gibt's die wirklich, gab's die wirklich, war das deine erste Freundin zu Grundschulzeiten oder einfach nur des Reims wegen?
Nein. I'm talking about my life. Das ist all real. Das ist alles. Ich könnte dir über diesen Song sehr viel erzählen. Alles, was ich da beschreibe. Die Tante von damals, es ist Kindergartentante. Ja. Ich wusste auch noch, ich glaube Tante Rosi, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich wusste noch, wie die heißen. Die hat wirklich jahrelang zu den anderen Kindern gesagt, das liebste Kind, was ich da hatte, das war der Thomas Dürr. Und Silke Hämmerle war meine Kindergartenliebe. Also eine unschuldige erste Empfindung von Liebe, die absolut rein war. Und ich fand sie einfach toll. Und ich stand wirklich da in diesem Hof und ich hab das noch im Kopf, wie ich da stehe. Und ich bin da einfach hingegangen, ganz mutig und dachte, ich treffe die jetzt. Und dann war die halt nicht da oder hat halt nicht aufgemacht. Und das war das mein Ende. Das war das Ende unserer kurzen...
Die erste Abfuhr.
Sie weiß es vielleicht, wusste vielleicht gar nie und erfährt erst jetzt, so, dass sie meine große erste Liebe war. Also groß relativ. Weil ich war halt 5, maximal 5. Ne? Aber das Schöne war, fand ich, und sie heißt wirklich so, dass sie hieß so. Letztens hat mein Bruder angefangen zu googeln, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung. Dann haben wir einige gefunden, die, und dann siehst du diese Frau. Die heißt anders mittlerweile, natürlich, hat einen anderen Nachnamen. Mhm. Und du guckst die an und die ist 50 Jahre älter. Und du, ich habe sie erkannt. Und so, Alter, das ist sie. Du siehst es wieder und das ist so durchgedreht. Es gibt zwei Szenarien. Entweder es bleibt ewig diese Geschichte oder ihre Anwälte rufen mich an und sagen, jetzt wird's teuer.
Raus aus dem Song.
Und das wäre die Story meines Lebens. Du. Das würde ich an die ganz große Glocke hängen. Vielleicht ist sie auch einfach nur, und das wünsche ich mir, geschmeichelt, weil es ist ein Kompliment und freut sich, dass sie hier namentlich erwähnt wird.
Also diese Silke, geborene Hämmerle, die darf sich gerne melden.
Ach, bei dir jetzt?
Nein, bei mir. Frag ich dich jetzt.
Ja,
bei mir soll sie sich nicht melden.
Es ist spannender, wo ist Silke Hämmerle? Wird sie sich melden? Ich mache keinen Aufruf. Ne?
Nee, ich frage
es wird
so
passieren oder nicht.
Gut. Okay.
Vielleicht steht eines Tages eine Frau vor mir und sagt, kennst du mich noch? Und dann macht es wahrscheinlich schon Klick. Und dann flippe ich aus und nehme sie in den Arm und sage, das ist schön. Und verzeih mir, dass ich deinen Namen öffentlich gemacht habe. Aber sie wird sagen, ist kein Problem. Ich bin froh, stolz darauf, in diesem Song namentlich erwähnt zu werden. So ist meine, das ist so das Wunschdenken.
Thomas D. in SWR1, Leute, Musiker, Poet. Du darfst gerne wiederkommen, aus deinem Leben und von deiner Musik erzählen. Alles Gute wünsche ich dir.
Ich danke dir ebenfalls.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.